Dominarum et generosorum, nostri gladiatoris, Lucas et Philippus gladio reprehensionis, te declatare parati sunt. Eamus. 3, 2, 1,
Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien und Games.
Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt.
Willkommen im Kritiker-Kolosseum, wo uns heute Ridley Scotts Sandalenfilm Gladiator vor das frisch geschärfte Gladius kommt. Der Oscar-Abräumer aus dem Jahr 2000 holte das Monumentalkino kurzzeitig zurück in die Hollywood-Arena, machte seine Leading Man zu Superstars und zeigte im Boxoffice, dass das Publikum von schwitzigen Muskelmännern eigentlich nie genug bekommt.
Und obwohl die Story rund um Maximus und Commodus einen blutigen, recht endgültigen Abschluss gefunden hat, gibt Sir Ridley noch einmal den Regie-Cäsar und haut mir nix, dir nix eine Fortsetzung seines Welterfolgs raus. Aber bevor wir uns Gladiator pars duo reinpfeifen, wollen wir erstmal herausfinden, ob der Erstling unter dem dramaturgischen Subligaculum wirklich so gut bestückt ist, wie immer behauptet. Ich bin Lukas.
Und ich bin Philippus Longus. Und ich habe mir in Vorbereitung auf diese heutige Folge soeben nochmal den Trailer zum zweiten Teil angeschaut. Und starte mit ein bisschen Bauchschmerzen in diese Retrospektive, die wir heute machen.
Wir werden sehen.
Bin sehr gespannt, was uns im Kinobesuch dann erwartet kommende Woche.
Aber noch reden wir ja über Gladiator aus dem Jahr 2000.
2000!
Genau. Der Film kam am 1. Mai in den USA raus und am 25. Mai in Deutschland. Hatte ein Budget von 103 Millionen US-Dollar und ein weltweites Einspielergebnis von 457 Millionen US-Dollar. War der zweiterfolgreichste Film des Jahres und magst du raten, welcher erster war?
Castaway.
Ne, war dritter.
Ja, welcher war's?
Mission Impossible 2.
Da bin ich aber froh, dass wir Gladiator besprechen und nicht Mission Impossible 2.
Krass, dass der so erfolgreich war, ja. Ja, Gladiator hat eine Länge von 155 Minuten in der Kinofassung und 171 Minuten in dem Extended Cut. Hat eine FSK von 16 und da ist er wieder, der gute Mann Sir Ridley Scott hat Regie geführt. Ja. Das Drehbuch stammt von John Logan, David Franzoni und William Nicholson. Produziert wurde der Film von Douglas Wick, David Franzoni und Branko Lustig. Und die Kamera hat John Matheson geführt. Das war die erste Zusammenarbeit mit Ridley Scott. Und danach hat er noch Hannibal und Königreich der Himmel mit ihm zusammen gemacht. Und jetzt auch im neuen Gladiator steht er auch hinter der Kamera. Der Film wurde wieder von Pietro Scalia geschnitten und die Musik ist von Hans Zimmer, Lisa Gerard und Klaus Badelt. Der Film war insgesamt für 12 Oscars nominiert, hat 5 Goldjungen gewonnen, den besten Film des Jahres, bester Hauptdarsteller Russell Crowe, bestes Kostümdesign, bester Ton und beste visuelle Effekte. Er war noch in der besten Regie nominiert, bestes Drehbuch, bester Nebendarsteller Joaquin Phoenix, bestes Szenenbild, beste Kamera, bester Schnitt und natürlich beste Filmmusik. Ja, unseren Cast. Wir haben in der titelgebenden Hauptrolle den Tribun Maximus Decimus Meridius, der General und später Gladiator ist. Der wird natürlich von Russell Crowe gespielt. Dann haben wir Commodus, der wird gespielt von Joaquin Phoenix. Wir haben Lucilla, die Schwester von Commodus, die wird gespielt von Connie Nielsen. Dann haben wir Proximo, der Besitzer der Gladiatorenschule, der wird gespielt von Oliver Reed. Wir haben Marcus Aurelius, der wird gespielt von Richard Harris. Dann haben wir noch zwei Senatoren, den Senator Gracchus, der wird gespielt von Derek Jacobi, der jetzt auch im zweiten Teil mitspielen wird. Übrigens genauso wie Connie Nielsen. Dann haben wir noch Yuba, der wird gespielt von Jimon Honsu. Senator Falco, der wird gespielt von David Schofield und the one and only Ralf Möller als Hagen ist natürlich auch am Start. Ein Film, über den er immer gerne spricht.
Warum er wohl immer über diesen Film spricht und nicht über den High Alarm auf Mallorca? Das ist seltsam.
Ja. Wir haben auch den recht jungen Spencer Treat Clark, der spielt Lucius, den Sohn von Lucilla. Und in zwei weiteren Rollen haben wir noch David Hemmings, der spielt Cassius, quasi das Sprachrohr des Kolosseums, und Tommy Flanagan, der spielt Cicero, den treu ergebenen Vasallen von Maximus. Das ist unser Cast von Gladiator. Wie war das damals 2000? Hast du den Film im Kino gesehen?
Ich habe den Film im Kino gesehen und war davor und danach sehr gehypt. Also ich weiß, viele haben den aus meinem Bekanntenkreis vor mir gesehen und haben gesagt, boah, das war so, das war für ein krasser Film. Und ich war total überrascht, wie viele Leute damals sich dafür interessiert haben, für das Thema. Weil Sandalenfilm, Gladiatoren, Arena-Kämpfe, das war zu der Zeit nicht so en vogue. Ich meine, wie du es eben gesagt hast, Mission Impossible 2 hat abgeräumt. Das waren eher so die Filme, die ins Kino gelockt haben. Aber aus irgendeinem Grund hat der einen im Vorfeld auch schon so einen Hype bei allen ausgelöst. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
Nerv getroffen.
Ja, ich weiß nicht mehr, ob es ob irgendwie, ich kann mich an die Trailer nicht mehr erinnern, ob die irgendwie speziell aussahen. Aber ich glaube, das war halt auch was Besonderes, so diese Bilder, die man sah mit dem Kolosseum, die Flüge über Rom, die Ausschnitte, die man mit diesen Kämpfen mit dem Tiger, das wurde viel gezeigt. Ich glaube, das hat irgendwie sowas Besonderes gehabt. Oder vielleicht auch, weil man sowas eben schon ewig nicht mehr gesehen hatte, ne, diesen klassischen Sandalenfilm.
Also die ältere Garde damals, 2000.
Ja, genau.
Auf jeden Fall, ja. Aber du fandst ihn dann damals gut im Kino?
Ja, ich meine, dass ich da sehr angetan, sehr begeistert rausgekommen bin. Aber es ist lange, lange her. Ja, ich muss auch sagen, dass ich den nicht oft gesehen habe danach. Ich habe mir zwischendurch, weil der auch mal wieder in besten Listen auftaucht, na, natürlich wenn es um Oscar-Nominierungen geht, aber auch um Kameratechniken und um Kämpfe und Kameraführung und Farbsymbolik und so weiter, da taucht er immer wieder auf. Deswegen habe ich den immer so bruchstückhaft zwischendurch mal wieder geguckt. Und dank Amazon konnte ich ihn mir bei Amazon Prime angucken. Mensch, was für ein Glücksgriff.
Wir sind ins Schwimmen gekommen, weil ich habe den noch auf Blu-ray, konnte mir schön entspannt den Extended Cut angucken.
Ja.
Freudscher Versprecher, ne?
Freud lässt grüßen, genau.
Genau, aber hast Glück gehabt, genau, der kam, ist jetzt vor kurzem, wenn man Prime hat, ist der im Angebot quasi.
Am 7. November haben sie ihn, glaube ich, eingestellt. Witzigerweise, ja, sehr, genau.
Ja, also, warum wohl?
Ja, warum wohl? Also entsprechend, ich gehe davon aus, ich habe gar nicht auf die Zeit geguckt, aber es wird die Standardversion sein, die ich mir da angeschaut habe.
Ich würde auch nicht wirklich auf den Extended Cut eingehen, weil der gibt dem Film nicht viel Neues. Ja. Also es gibt ein, zwei Szenen, die sind vielleicht erwähnenswert, aber der gibt ihm jetzt keine, also vor allem den Figuren, keine neuen Ebenen oder so dazu. Also Ridley Scott, da kommt auch wieder so ein Vorklapp, wenn man den guckt. Ridley Scott sagt doch, betont auch hier wieder, die Kinofassung ist der Director's Cut und ja, trotzdem viel Spaß mit dem Extended Cut.
Wenn es sein muss. Das ist die einzige Szene, wo Hagen zu einem Alien-Ei wird, ne? Das ist, glaube ich, das Einzige, was interessant ist.
Genau. Die ist verständlicherweise rausgeschnitten.
Klar.
Ja, okay. Aber ich bin nicht in den Genuss gekommen, den Film damals im Kino zu sehen. Ich habe das neidisch mit angucken müssen, wie ältere Jungs ein, zwei Stufen über mir immer über den Film geredet haben. Ich durfte da nicht rein. Ja. Hab den aber natürlich dann, ich weiß gar nicht, wann, als er dann auf DVD rauskam oder so, habe ich den gesehen und war natürlich auch hin und weg und geflasht und hatte sowas auch noch nicht gesehen. Glaube ich, waren meine ersten Berührungspunkte mit diesem Genre, was ja schon auch sehr speziell ist, muss man ja sagen.
Mit halbnackten, schwitzigen Männern. Ja, das war auch mein erster Kontakt damals im Kino.
So, von halbnackten Männern zur Handlung. Magst du die einmal kurz zusammenfassen?
Ja, selbstverständlich. Also wir haben es hier mit einem epischen Historienfilm zu tun, der die Geschichte von Maximus Decimus Meridius erzählt, einem römischen General, der von Kaiser Marcus Aurelius sehr geschätzt wird und fast wie ein Sohn behandelt wird. Und nach dem Tod des Kaisers wird Maximus von dessen machthungrigem Sohn Commodus verraten und schließlich als Sklave verkauft. Aber Maximus kann sich jedoch erfolgreich durch die brutalen Arenen zurück nach Rom kämpfen, wo er schließlich als Gladiator Ruhm erlangt und angetrieben von dem Wunsch nach Rache und der Hoffnung, seine Familie zu rächen, plant er schließlich, Commodus zu stürzen und dabei auch noch Gerechtigkeit für das römische Volk wiederherzustellen. Also wir haben es mit einer Rachegeschichte zu tun, mit einem Rache-Epos. Wir haben es auch ein Stück weit, kann man sagen, mit einem Turnierfilm zu tun. Weil Maxim muss sich ja quasi, wie gesagt, durch die Arenen nach oben kämpfen muss, zurückkämpfen muss nach Rom. Und ich kann direkt mal sagen, ich glaube, dieser Turniercharakter, also so diese verschiedenen Kämpfe, die er durchmacht, mit immer schwieriger werdenden Gegnern sozusagen, das war was mir damals gefallen hat. So, also man hat ja damals, fand man wahrscheinlich so als junger Mann eher so die Kämpfe besonders spannend. Das ist ja das Thema, was wir ganz oft haben. Und jetzt, wenn man sich das Ding anguckt, gibt es wieder andere Sachen, die man ein bisschen spannender findet als die Kämpfe.
Das kann man definitiv so sagen. Wie immer, wenn, ich würde gleich noch kurz auf die Produktionsgeschichte ein bisschen eingehen. Wenn du Gladiator mit einem Wort beschreiben könntest, welches wäre es? Ein Wort, Philipp.
Pathos.
Okay. Ja, könnte man machen. Ich würde spektakulär sagen. Mhm. Oder Spektakel.
Ja. Spektakulum.
Spektakulum, das ist das Latein. Ich hatte kein Latein in der Schule.
Vielleicht.
Vielleicht.
Mein großes, Latein? Ich gucke mal, mein großes Latinum hängt irgendwo an der Wand.
Mhm. Ja?
Ja, stimmt doch nicht, oder? Nagel mich jetzt nicht drauf fest auf Korrektheit von, auf die Korrektatio von bestimmten Begriffen. Okay, ja, weiter.
Gut. Ja, dann lass uns einmal kurz, bevor wir so richtig in die Vollen gehen, über die Hintergrundgeschichte zu diesem Epos sprechen. Das ist ja wirklich der erste Monumentalfilm mit antiker Thematik gewesen seit den 1960er Jahren. Mhm. Die werden ja häufig auch mal despektierlich Sandalenfilme genannt.
Ja.
Dieses Genre und ja, der Film greift tatsächlich einige Elemente aus der Untergang des Römischen Reiches von 1963 auf. Und da spielt unter anderem Sophia Loren, Alec Guinness, Obi-Wan Kenobi, Christopher Plummer mit. Und die spielten in den Rollen von Lucilla, Marcus Aurelius und Commodus. Und ja, Maximus gab es da nicht. Das ist eine Erfindung, der ist ja generell eine fiktive Person. Erfindung für dann Gladiator gewesen. Und die Dreharbeiten, die fanden von Januar bis Mai 1999 statt und wurden hauptsächlich an drei Orten gedreht. Die Schlacht zu Beginn in den germanischen Wäldern war in den Bournewoods in England. Und erinnerst du dich, als wir House of the Dragon gesehen haben, da meinte ich doch, irgendwie ja, kam mir das bekannt vor.
Selbe Wälder.
Genau, das waren genau diese Wälder. Und die Szenen mit den Sklaven und der Gladiatorenschule, die wurden in Marokko gedreht. Und auch diese Arena, in der Maximus seinen ersten großen Kampf hat, die wurde extra gebaut. Und das antike Rom, das konnte man natürlich so nicht drehen. Das wurde dann verlegt auf Malta. Und da haben die unter anderem auch eine 15 Meter hohe Nachbildung des Kolosseums gebaut, die dann mit Hilfe von Visual Effects in der Postproduktion erweitert wurde. Was ich ganz spannend finde, ist, dass die ganze Idee des Films eigentlich erst so richtig ins Gären kam, nachdem Ridley Scott dieses so ein berühmtes Gemälde gesehen hat. Police Verso heißt das. Das ist von Jean-Léon Gérôme aus dem Jahr 1872. Und wenn man sich das mal anguckt, dann hat das schon so eine ganz spezielle, tolle Stimmung, die der Film auch in seinen Bildern wirklich gut aufgefangen hat. Denn man sieht nämlich einen Gladiator in der großen Arena, der steht so triumphierend auf seinem besiegten Feinden und zeigt dann so Richtung Zuschauer. Kannst du dir ja gerne mal
ja, ja, hab ich
angucken.
Offen. Daumen runter.
Also das sieht ja wirklich, genau, sieht ja wirklich 1:1 aus wie dann in Gladiator selber. Also große Inspirationsquelle für Ridley Scott und sein Produktionsteam. Waren dann natürlich an anderer Stelle auch noch die Monumentalfilme Spartacus, Quo Vadis und natürlich Ben-Hur. Das liegt ja auf der Hand und ja, wir haben es eingangs angesprochen. Der Film war kommerziell sehr erfolgreich und hat dann natürlich auch ein paar Trittbrettfahrer auf den Plan gerufen. Wir haben beispielsweise 2004 war es, glaube ich, Troja von Wolfgang Petersen bekommen. Der war auch finanziell noch recht erfolgreich. Über die Qualität lässt sich mit Sicherheit streiten. Und wir hatten im selben Jahr Alexander der Große von Oliver Stone bekommen. Und das war ein gigantischer Flop. Und ja, 2005 hat Ridley Scott doch mal einen kleinen Anlauf gestartet mit Königreich der Himmel, der jetzt nicht komplett in dieses Genre Sandalenfilm reinpasst, aber auch Historien-Epos ja ist. Ich weiß nicht, hast du den gesehen?
Nein.
Hast du nicht gesehen?
Nee.
Ich habe den damals, weiß gar nicht, ob ich im Kino geguckt habe, ich glaube schon. Der hat eine ganz, ganz verstückelte Kinofassung, die ist grauenhaft und auf 12 zurück runtergeschnitten. Mhm. Und dann hat die einen fabelhaften Director's Cut oder Extended Cut, keine Ahnung, wie der heißt. Der ist dann auch ab 16, ist 3 Stunden lang,
okay,
und hat zum Beispiel Edward Norton spielt da mit. Der ist halt in der Kinofassung komplett rausgeschnitten. Gut, man sieht auch sein Gesicht nicht, aber also wirklich, also den Extended Cut kann ich wirklich empfehlen. Kann man sich auf jeden Fall gut angucken. Aber es hat auf jeden Fall wieder dazu geführt, dass dieses Genre recht schnell wieder verschwunden ist. Es ist so kurz mit Gladiator und Troja nochmal so kurz aufgeflammt und dann, ja, dann war es auch schon wieder vorbei. Und was man auch noch erwähnen könnte, ist, dass der Film ja genau in dieser Phase entstanden ist, wo immer noch ausschließlich auf Film gedreht wurde und die visuellen Effekte häufig noch praktischen Effekten weichen mussten. Und nichtsdestotrotz kann man auf jeden Fall sagen, dass ähnlich wie bei Herr der Ringe, der ein Jahr später rauskam, also der erste zumindest, diese Grenzen zwischen praktischen visuellen Effekten, die sind da wunderbar verschwommen. Und ich finde, die geben auch jetzt dem Gladiator aus dem Jahr 2000 immer noch was, würde fast sagen, Zeitloses und wenig Artifizielles. Und in dem Zusammenhang bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sie das dann in Gladiator 2 umsetzen. Denn du hast es eingangs erwähnt, wenn man sich die Trailer anschaut, dann sieht das alles schon etwas künstlich aus.
Also der Mann, der auf dem Nashorn in die Arena reitet, da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Aber gut, ich lasse mich überzeugen.
Aber so, gutes, ne? Stichwort. Ridley Scott wollte in Gladiator auf jeden Fall ein Nashorn mit drin haben. Die wollten mit einem echten Nashorn drehen, aber das wurde dann doch als zu gefährlich eingeschätzt. Und heute kannst du das aus Tierschutzgründen natürlich sowieso nicht mehr machen. Und im Computer kannst du auch ein perfektes Nashorn basteln. Aber es war tatsächlich so. Ich habe recherchiert. Also das ist witzig. Gladiator ist, was die Kämpfe in der Arena angeht, noch total zurückgenommen. Das war deutlich pompöser. Die haben wirklich dieses Kolosseum geflutet mit Wasser und da so Seeschlachten gemacht. Das wusste ich auch nicht. Und das siehst du ja auch jetzt im Trailer von Gladiator 2. Also gut, dass Ridley Scott das da alles so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen mehr oder weniger gebracht.
Ja. Wobei, das ist ein sehr gutes Stichwort, weil ich habe im Vorfeld auch nochmal gelesen, also Historiker, ne, die drehen sich im Grabe um, falls bereits verstorben, was die historische Genauigkeit des Films angeht. Da hat man sich ja sehr weit aus dem Fenster gelehnt, was viele Elemente angeht. Ich meine, abgesehen jetzt von den historischen Figuren, ne, Commodus, den es irgendwie gab, aber der war irgendwie komplett anders als Kaiser. Der war irgendwie selber richtiger Gladiator, wurde irgendwie erdrosselt von einem Ringer.
Von Narzissus.
Ja, genau, Narzissus, genau. Und was Kostüme, was Waffen zum Teil angeht. Ne? Also das ist, ich weiß nämlich noch, das war so ein bisschen wie bei den Geschichten von Dan Brown, wenn man so ein Dan Brown Buch gelesen hat und danach dachte, jetzt kenne ich mich aus mit Wissenschaft und mit der Historie von Rom. Mit den Illuminaten, was dahinter steckt. Und das war ein bisschen bei Gladiator auch so, dass man danach rauskam und dachte so, ja, jetzt, das war eine Geschichtsstunde. Und der Film hat halt, also es ist halt, es hat das als Thema, als Background, aber es ist ja letztendlich, es ist halt ein Epos und eine Märchenversion, eine fiktionale Version dieses Zeitalters. Also man darf nicht erwarten, dass man da jetzt danach eine Doktorarbeit über das alte Rom schreiben kann.
Nein, aber ich würde das gar nicht so eng sehen, wie du das hier sagst, weil ich finde, der Film nimmt sich das ja gar nicht so eng.
Ich meine das nicht negativ.
Also ich finde, der verzerrt das halt so gut, dass dann halt noch eine vernünftige Dramaturgie raus entstehen kann. Ne? Ich meine, klar, Marcus Aurelius gab's, Lucilla gab's, Commodus gab's. Und abgesehen von seinem Ableben, ist der gar nicht so schlecht getroffen. Natürlich hat er seinen Vater nicht umgebracht, also Marcus Aurelius. Aber der war ziemlich besessen vom Gladiatorenkampf, ne? Und der hat auch, hast du ja gesagt, selber auch in der Arena gekämpft, allerdings nur mit Holzschwert und so weiter. Und man sagt immer, dass der so ein bisschen den Untergang des Römischen Reiches eingeleitet hat.
Ja.
Es war ja so auf dem absoluten Peak, wo wir das jetzt in dem Film Gladiator kennenlernen. Kann man sich auch gar nicht vorstellen, ne? Aber es führten halt irgendwann mal alle Wege nach Rom.
Ja, ja, ja. Also die Macht und ich meine, das ist ja ganz schön, wie der Cäsar sozusagen, der Kaiser, das am Anfang auch, wie sie auf die Karte gucken gemeinsam, ne? Und er sich dann zurückerinnern möchte oder wie man sich mal an ihn erinnern wird. Das ist ein schöner Einstieg. Also ich finde, der Film macht sowieso direkt am Anfang sehr viel richtig mit der ganzen Einführung der Figuren. Es sind ja sehr viele, also wir haben viele Nebenfiguren. Aber ich finde alleine, wie er Maximus am Anfang einführt, das ist ziemlich gut gemacht. Also wie er direkt die Sympathien kriegt. Ne, er ist ein mutiger Feldherr, aber er ist nicht blutdurstig. Er sagt ja auch, ne, wo es darum geht, um die Germanen, um die Barbaren sozusagen. Ja, wir würden doch genauso handeln wie die, wenn wir angegriffen werden. Ne? Also er kriegt was Menschliches, er hat den Hund dabei. Er ist bescheiden, ne? Er will dann zurück zu seinem Landsitz, zu seiner Familie, er will eigentlich eine Art Bauer sein, ne? Er hat da seine Felder, die auch immer wieder ins Bild kommen. Also das fände ich schon beim Gucken, dachte ich, das ist clever gemacht, wie man ihn zeichnet am Anfang. Er ist ja ein absoluter Sympathieträger.
Ja, total. Das liegt natürlich auch nicht zuletzt an Russell Crowe, der das einfach mit seinem manchmal doch eher zurückgenommenen Schauspiel wirklich gut transportiert, finde ich. Gerade dieser erste Blick, wenn er, was ist das, dieses Rotkehlchen da beobachtet, was dann wegfliegt und so. Das finde ich auch, also die Stimmung, die der Film direkt produziert, ist unheimlich stark. Ich finde das Opening, also auch die Schlacht am Anfang und den Panoramen, finde ich die unglaublich toll. Wenn man überlegt, dass das heute einfach direkt aus der, ich sag's jetzt mal abfällig, aus der Konserve kommt, aus dem Computer, das ist alles echt da. Ne? Die haben echt diesen Wald da abgefackelt, das war aber auch irgendwie, das war tatsächlich ganz gut. Die durften den Wald da abfackeln, weil ich dachte halt auch beim Gucken so, krass, das brennt doch da hinten, das ist doch nicht mit dem Computer entstanden, oder? Also das haben die wirklich alles da abholzen dürfen und so weiter. Das ist schon mal wirklich was, wo man sagt, wow, okay, der Film, der macht keine halben Sachen, da geht's direkt zur Sache. Wobei man sagen muss, in manchen Einstellungen wird's halt dann doch mal ein bisschen unübersichtlich, weil der mit der Kamera ja schon recht nah dran ist im Kampf. Ne? Dann ist es ein bisschen chaotisch. Also wenn sie dann nachher aufeinander stoßen.
Ich glaube, das ist einfach diese Desorientierung, die man darstellen will. Der atmet ja auch so Private Ryan. Vibes hatte er, ne?
Ja, definitiv inspiriert, was auch diese geringe Framerate angeht, ne? Also du hast ja manchmal keine flüssigen Bilder, so eine falsche Slow-Mo auch, was so ein bisschen die Orientierungslosigkeit dann da darstellen soll vielleicht.
Mit dem Shutter-Speed haben die auch dann irgendwie, ne, gearbeitet. Das ist halt dieses, wie ich weiß gar nicht, wie man es genau beschreibt, es ist ja nicht stockend, es ist nicht Zeitlupe, aber du hast das Gefühl, dass die Zeit irgendwie nicht in Echtzeit sozusagen abläuft, das Bild.
Genau, du drehst statt mit 24 Bildern, drehst du mit 12 Bildern, aber stretch die dann auf 24 Bilder und dadurch sieht das ein bisschen künstlich aus, nicht wie eine echte Zeitlupe.
Genau, aber ich finde, das setzt der Film ganz gut ein. Es gibt ein paar Stellen hier und da, auch später in den Kämpfen, wo ich dachte, da ist es mir hier und da zu viel. Das hätte es gar nicht gebraucht, weil ich finde, die Kämpfe in vielerlei Hinsicht, die sind sehr, die wirken so angenehm brachial und authentisch. Ich meine, ich war jetzt noch nicht in einem Kampf mit einem Germanen, so, aber die haben sowas Ungekünsteltes ganz oft. Ne? Und manchmal ist mir da hier und da ein bisschen zu viel so mit Effekt drin. Aber es ist mal
was Rohes haben die, genau, ne? Also nicht ganz wie in Braveheart, aber es geht schon so in die Richtung.
Ja, und es ist natürlich auch ordentlich brutal, ne? Also es fliegen, es Blut spritzt und so, aber es ist, wie gesagt, es ist nicht Braveheart. Also es ist immer noch
Ich wollte nämlich auch sagen, ich hatte den brutale Erinnerung, Gladiator. Also ich weiß, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, wow, krass. Ja. Aber der schneidet dann halt auch immer recht schnell weg. Mhm. Das muss man schon sagen. Auch später.
Ja, du hast also weniger Gliedmaßen.
Der eine oder andere gerade geköpft wird.
Ja, genau. Und es ist keine zerquetschten Gesichter. Also es ist natürlich, klar, sterben ganz schön viele Menschen. Aber es ist noch im Rahmen, noch in Maßen. So. Aber
hast du eigentlich mal verstanden, was der Barbar da, also der Barbarenführer da am Anfang brüllt? Das ist ja Deutsch.
Nee, Was sagt er?
Hast du auf Englisch geguckt, oder?
Ja.
Ich habe immer gedacht, der hätte ja diesen Kopf dann, diesen abgehackten Kopf dann, der an und sagt, ihr seid verfickte Hühner oder irgendwie sowas, habe ich immer verstanden.
Ja.
Ich musste jetzt tatsächlich nachgucken, es hat mir unter den Fingernägeln gebrannt und er sagt angeblich, ihr seid verfluchte Hunde.
Oh, ist ja nah dran.
Guck dir das doch mal an. Das war auf jeden Fall kein Native Speaker, kein echter
Deutscher. Ihr werdet noch von mir hören.
Ja, das ist genauso wie der gute alte Oberstvogel im letzten Kreuzzug. Aber der ist ja generell sehr zitierfähig, der Film. Ne? Und dann haut er da direkt am Anfang schon so zwei, drei Dinger raus, die ich immer noch stark finde. Wenn er da sagt, on my signal, unleash hell. Hm. Und what we do in life echoes in eternity. Also der macht der Maximus, der weiß schon, wie er seine Männer motiviert. Das muss man wirklich sagen. Der wird da wirklich als Leader etabliert, aber auch als jemand, dem man folgen möchte, weil ist jetzt kein großspuriger Zampano, der nichts irgendwie auf dem Kerbholz hat, wie jetzt beispielsweise der Commodus. Mhm. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr hier seid.
Bevor es mit der aktuellen Episode weitergeht, haben wir eine kleine Bitte.
Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst doch gerne ein Abo sowie eine Bewertung beim Podcast-Host eures Vertrauens da.
Und teilt uns mit euren Freunden, Feinden und Familien. Folgt uns bei Instagram @screen_shots_podcast, um immer up to date zu bleiben.
Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Episode. Also es ist wirklich ein richtiger Leader und ich lass uns doch mal direkt in dem Zusammenhang über Russell Crowe sprechen, der zu dem Zeitpunkt am absoluten Peak seiner Karriere stand, muss man ja sagen. Also er hatte ein Jahr vorher The Insider gemacht mit Michael Mann, seine erste Oscar-Nominierung, Gladiator, Oscar gewonnen, ein Jahr später A Beautiful Mind, wieder Oscar-Nominierung, also dreimal in Folge als bester Hauptdarsteller nominiert, war absolut auf der Höhe seines Schaffens. Und ich dachte mir früher immer, der ist schon gut in dem Film, aber der Oscar? Und jetzt beim Gucken muss ich sagen, er hat ihn sich schon verdient. Also ich habe ihn, glaube ich, auch das erste Mal im O-Ton komplett geguckt. Der ist ja, hat ja im Deutsch, hat er ja die fantastische Synchronstimme von Thomas Fritsch. Und die ist natürlich nochmal eine Spur charismatischer, muss man sagen. Aber er hat sich den Oscar hier wirklich verdient, weil auch was er physisch raushaut, ist aller Ehren wert. Und ich finde, er ist auch eine spannend, also eine gut geschriebene Figur. Also ich finde den auch gar nicht, also meinem Empfinden nach irgendwie klischeebehaftet oder so.
Ja, also ich finde, die sind schon, also ich sprach ja am Anfang von Pathos, ne, und du hast jetzt auch so zwei, drei Zitate zitiert. Ich finde schon, dass der Film, also der spielt ja schon mit so Klischeefiguren, die man relativ schnell versteht. Also auch er ist, ich meine, er ist ja eigentlich so ein sauberer Held, der natürlich auch Blut vergießt. Aber ich finde, der Film macht das irgendwie, ich weiß nicht genau, was der Film richtig macht, aber der macht das echt gut, dass der den Pathos, der da drin ist, auch die Dialoge, da kommen wir vielleicht später auch nochmal zu dem Thema Dialoge, die teilweise wirklich pathetisch sind, sehr groß, sehr theatralisch. Aber der Cast kriegt das hin, die Dinger so wegzuspielen, dass man das nicht schlimm findet. Also diese Art, ne, die Art der Dialoge, die können echt in die Hose gehen. Aber die
total.
Das machen, das wie die das wegspielen, also echt gut. Ich finde Russell Crowe hier, ich kann verstehen, dieses Understatement hier und da, dachte ich, es ist vielleicht ein bisschen wenig. Aber er macht das halt echt total rund. Also er ist charismatisch, man nimmt ihm das ab,
total,
man guckt ihm gerne ins Gesicht, also er macht ja viel mit Blicken, so. Und er ist natürlich ein tolles Gegenstück zu Commodus. Also das ist ja diese Welten zwischen den beiden, was alles, was das Spiel, was den ganzen Charakter betrifft. Aber das macht der Film gut. Also der umschifft viele, viele Klippen, viele Sachen, die echt in die Hose gehen könnten bei einem schlechteren Regisseur und einem schlechteren Cast. Das ist sehr, sehr, das funktioniert sehr gut.
Ja, also was, ich wollte nochmal auf das eingehen, was du mit dem Pathos gesagt hast. Das stimmt natürlich. Das ist natürlich total groß, was der da raushaut. Ne? Das kann definitiv in die Hose gehen. Aber ich finde, durch diese ganz vielen kleinen Momente, die Maximus halt auch zeigen, dass er, er ist ja, glaube ich, über 2 Jahre von seiner Frau und seinem Sohn getrennt, wenn er mit diesen 2 Figürchen da, also in seinem Schrein, betet und für seine Familie betet und so, das gibt ihm halt so viel Menschlichkeit, die er auch sonst schon eigentlich, finde ich, ganz gut transportiert, aber das macht ihn viel, viel zugänglicher auch nochmal. Das ist jemand, das haben sie natürlich clever gemacht. Und auch im späteren Verlauf, immer in diesen kleinen, ruhigen Momenten, wenn er auch mit diesen, in den Momenten, wo er mit Juba dann der Gladiatorenschule spricht und so, das haben sie wirklich gut gemacht. Aber es ist ja wirklich auch so gewesen, dass Russell Crowe am Set gesagt hat, das Drehbuch ist der letzte Rotz. Ne? Aber ich bin der beste Schauspieler der Welt, also kann ich in diesem Schund-Drehbuch eine großartige Leistung erbringen. Er hat sich ja wirklich, hat sich geweigert, eigentlich den berühmtesten Satz des Filmes zu sprechen. Ja. Ne? Mein Name ist Maximus Decimus Meridius, ne? Ich mache jetzt nicht den ganzen Kladderadatsch, aber er wollte den Satz so nicht sprechen, hat sich dann gedacht, okay, komm, ich muss es ja machen. Ja. Ich bin ja auch nur angestellt hier, aber es ist ja tatsächlich, er bringt den so glaubwürdig rüber und es ist auch heute immer noch Badass, muss man wirklich total sagen. Wobei ich sagen muss, davor das Zitat, mein Name ist Gladiator, finde ich noch geiler. Mhm. Also das ist immer noch gut, weil es auch in dieser Moment, wenn die das erste Mal aufeinandertreffen, das ist so gut arrangiert und das ist, wie die Fäden da zusammenlaufen. Man fiebert da ja auch förmlich hin. Ja. Ne? Und das ist wirklich toll gemacht und Russell Crowe, ich bin Fan von dem. Ich mag den unheimlich gern. Ich mag den immer noch. Ich finde es total schade, dass der wenig Rollen spielt. Ich sehe den immer gern und ich finde, das ist definitiv einer seiner besten Rollen, muss man sagen.
Ich finde Russell Crowe auch ein Darsteller, der sehr wandlungsfähig ist. Also der verschwindet oft in wirklichen Rollen. So, also der hat, finde ich, auch nicht so dieses typische Russell Crowe-Schauspiel, was Schauspieler manchmal haben. So, ah ja, okay, es ist jetzt Tom Cruise oder immer ähnlich. Und der hat auch manchmal so schöne, also Rollen fernab von diesem Macho-Ding zum Beispiel hat er auch gespielt. Oder wenn L.A. Confidential zum Beispiel, ist er ganz anders. So, ich finde auch, das ist ein toller Schauspieler. Nice Guys, ja, auch wieder irgendwie komplett anders. Aber ich finde das, was du eben gesagt hast, so seine Attitüde am Set. Es gibt auch eine South Park-Folge, wo Russell Crowe so eine Sendung hat, wo der irgendwie als betrunkener Matrose immer nur alle verprügeln möchte.
Also, der hat doch mal irgendjemand mit dem Telefon verprügelt.
Und darauf basierte das irgendwie. Also, und wenn man das mal vergleicht mit, ich habe jetzt neulich nochmal ein Interview von Joaquin Phoenix dazu zu Gladiator gelesen, der sich irgendwie fast übergeben hat vor Drehbeginn, hypernervös war, Angst hatte, alles falsch zu machen und dann irgendwie, er hat dann irgendwie eine Geschichte erzählt, dass Ridley Scott bei den ersten Takes einfach die Kamera hat gar nicht laufen lassen. So, weil er einfach ihm das aber nicht gesagt hat. So, ne, damit er runterkommt sozusagen. Also einfach so ein komplett anderer Typ Mensch, anderer Typ, auch anderes Schauspiel. Ne? Die beiden spielen ja sehr unterschiedlich und die sind auch gegenübergestellt Tag und Nacht, was ja auch sehr interessant ist. Wir können ja mal gerade über Commodus mal sprechen.
Ja, liebend gerne. Also der Film war auch mein erster Berührungspunkt mit, ja, man muss sagen, einem der absoluten A-Lister schon seit längerer Zeit, mit Joaquin Phoenix, der zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich so bekannt war. Ich glaube, er hat den 8mm, hat er eine etwas größere Rolle vorher gehabt. Von Joel Schumacher an der Seite von
Nicolas Cage.
Ja. Da war er auch schon gut, den habe ich auch nochmal vor ein paar Jahren gesehen. Ich meine, er kommt natürlich auch aus einer Schauspielfamilie. Sein älterer, viel zu früh gestorbener Bruder River Phoenix hat ja auch unfassbares Talent gehabt. Und es ist so witzig, wo du das jetzt gesagt hast, das habe ich nämlich auch gelesen, also dass er total aufgeregt war. Er bringt ja hier eine Performance. Also als ich den damals gesehen habe, ich war hin und weg. Also ich dachte, wer ist das? Was für ein fieser Antagonist habe ich schon, also der ist auf jeden Fall so in meiner Top 10, was Antagonisten, Bösewichte angeht, ist der immer dabei. Also das ist Wahnsinn, was der hier liefert. Und auch seine Figur ist total spannend. Ich finde, der ist auch überhaupt nicht eindimensional oder so. Also er hat ja auch Motive, die sind nachvollziehbar. Ne? Und die Art und Weise, wie sein Vater Marcus Aurelius ihn da degradiert, das ist schon hart so.
Ja.
Was er da macht, ist natürlich...
Also ich meine, es ist ja
in keinster Weise okay. Nee,
es ist ja auch kein Trost. Also ihm zu sagen so, ja, du bist so, weil ich Scheiße gebaut habe. Aber er sagt ihm damit halt, du bist halt Scheiße. So, ne? Ich habe dich vermurkst. Also, und ihn da so stehen zu lassen und Maximus über den Klee zu loben, während er daneben steht. Und ich meine, es ist auch keine Weitsicht von Aurelius, wenn er seinen Sohn kennt, dass da vielleicht eine Reaktion kommt.
Naja, ich denke, er hat ihn natürlich auch unterschätzt wahrscheinlich dann.
Ja, ich meine, er wird ja auch...
Glaube ich nicht damit gerechnet, dass er ihn tötet.
Wahrscheinlich nicht, nee, aber ich finde, was halt schön ist, allein diese Szene, wie schön er charakterisiert wird, wo er kommt, ich weiß nicht, was er sagt, 100 Ochsen werden geschlachtet im Namen, in deinem Namen, so. Was so total neben, also was überhaupt nichts mit irgendwas zu tun hat. Und er kommt dann in seiner Paradeuniform, ne, hat nichts geleistet. Und ja, also es ist wirklich schön inszeniert, auch seine ganze Art, ne? Also er sieht ja immer kränklich aus, ne? Er hat ja immer diese Augenringe, ist immer super blass, ein bisschen aufgedunsen auch gleichzeitig.
Ja, aber erst im Laufe des Films, das ist Ridley Scott dann aufgefallen, dann war er richtig angepisst. Aber dann meinte Joaquin Phoenix tatsächlich, ja was denn, ich bin jetzt der Kaiser, also ich lass mich doch gehen, ich darf jetzt einfach ein bisschen mehr futtern auch und so.
Das finde ich aber super.
Und dann war das wohl okay.
Ich finde das total gut. Also ist der halt im Gegensatz, also dieser Gegensatz, wenn die sich gegenüberstehen, Russell Crowe und er, weil das so unterschiedliche Typen sind. Und was der Film ja auch interessant macht, ist einfach auch die Farbgebung. Ne? Du hast ja Russell Crowe vor allem am Anfang ja immer in so, also vielleicht bis auf die Schlacht mit den Germanen, aber das sind ja warme Töne, ne? Der Spanier auch. Ne? Also es ist immer warm und Brauntöne und Sonne und Commodus ist ja immer blau, immer düster, immer entsättigt. Und das ist wirklich ein toller Kontrast, den man da geschaffen hat. Und das ändert sich.
Und in seiner weißen Rüstung am Ende natürlich.
Die ist auch super fies, finde ich, die Rüstung am Ende. Also die macht ihn ja, also mit dieser weißen Haut, diese weiße Rüstung, ne, diese reine sozusagen.
Ja, das Pendant wäre auf dem Fußballplatz die weißen Fußballschuhe anzuziehen.
Genau.
Ja, der weiße Brasilianer.
Genau.
Ja.
Also es ist, ich finde auch, das haben sie toll gemacht, auch wie er, weil er einfach so viele Probleme einfach hat und mit sich trägt. Ne? Er ist eben, wie du schon gesagt hast, er ist nicht der einfach nur evil bad guy, der ist einfach böse um des Böseseins Willens, sondern er hat zumindest aus seiner Warte halt nachvollziehbare Motive, auch wenn die natürlich komplett fehlgeleitet sind.
Absolut, ja. Und ich hätte ihm den Oscar für die Rolle sofort in die Hand gedrückt.
Ja, also eher ihm noch als Russell Crowe. So, also wenn man die gegenüberstehen würde.
Ja, dachte ich damals auch, aber ich finde mittlerweile ist der Oscar für Russell Crowe auch verdient. Wobei Russell Crowe ja auch etwas überrascht war und sagte, im Nachhinein hat er auch gesagt, der Oscar gilt eher Ridley Scott. Mhm. Ridley Scott hätte ihn eher verdient gehabt, der bis heute nicht eine einzige Goldstatue zu Hause hat. Ist auch krass, wenn man mal drüber nachdenkt, was der alles gemacht
hat. Gibt es mal irgendwann so ein Lebenswerk oder sowas oder so ein Behelfs-Oscar wie bei...
Hat er vielleicht schon bekommen, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt.
Das weiß ich jetzt auch
nicht.
Aber man muss auch sagen, dass natürlich die Rolle von Commodus auch weitaus dankbarer ist. Ne? Der kann natürlich richtig aufs Gas treten.
Das werden wir jetzt in Gladiator 2 sehen. Ne? Ich denke, Joseph Quinn, der jetzt auch so einen totalen Hype durchmacht, der durch Stranger Things, die vierte Staffel, bekannt geworden ist, der wird ja eine ähnliche Rolle spielen, vermute ich jetzt mal, in Gladiator 2. Und da wird sich jetzt zeigen, ob der das auch so gut rüberbringen kann. Ne? Das kann auch ganz schnell ins in so Kacke abdriften.
Also, was den Trailer angeht, ich habe ganz schlimme Caligula-Vibes. Ich weiß nicht, ob du den Film mal gesehen hast.
Nee, tatsächlich nicht. Meinst du den halben Pornofilm, oder
die sehen, was? Ja, genau. Die sehen, die beiden da, die, ich weiß nicht, da sind ja im Trailer so zwei blasse Typen da unterwegs. Und die sehen beide aus wie Malcolm McDowell in Caligula.
Ja, und ähnlich, ja.
Es ist, ich bin mal gespannt. Also ob es da auch eine automatische Köpfungsmaschine gibt. Das wäre auf jeden Fall schön.
Wäre vielleicht angebracht.
Ich ahne Schlimmes, aber egal. Ich greife mir nicht zu weit vor. Ja, aber wie gesagt, Russell Crowe, der muss viel mehr, der hat viel mehr Understatement. Ne? Der hat nicht so diese großen, der hat viele große Sprüche, viele große Zitate, aber wie gesagt, die Rolle von Joaquin Phoenix, der hat halt, er darf halt ein bisschen mehr machen. Der hat halt die größeren Dinger einfach, die er raushauen darf. Aber er macht es nicht zu groß. Ich finde, es ist immer ein halbwegs subtiles Spiel von ihm.
Ja, 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 bis zu seiner besten Szene am Ende.
Ja.
Mit Lucilla. Ja, der ist immer sehr, er kann sich immer noch gut zurückhalten. Er ist sehr beherrscht in dem, wie er seine Wut kanalisiert, würde ich jetzt mal sagen.
Mhm. Aber du hast immer das Gefühl, ein kleiner Moment reicht und das kippt halt
ja
komplett. Ne?
Ja,
dann ist er halt komplett, rastet er aus oder bricht zusammen. Lucilla ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, wo du gerade von ihr gesprochen hast. Hat mir wahnsinnig gut gefallen, mal wieder. Also Connie Nielsen, also super, super spannende Figur, muss man sagen. Also die hatte ich irgendwie nie so, ich wusste natürlich, dass es die Figur gab, aber ich hatte die gar nicht mehr so sehr auf dem Schirm. Mhm. Wie viel Bewandtnis, wie viel Einfluss sie auf die Handlung hat. Also auch aktiv tatsächlich als Figur. Schon spannend. Also wirklich dieses der Zwiespalt, den sie hat, nicht zu viel zu riskieren, ihren Bruder nicht zu verärgern. Sie hat ja eigentlich wie so eine Art Doppelagentin ist hier unterwegs die ganze Zeit. Und ich fand, das war, also ich finde auch sie, ich weiß nicht, hat sie eine Nominierung, eine Oscar-Nominierung?
Nee.
Hätte man machen können. Also dachte ich jetzt mal
sie spielt vor allem diesen Konflikt, diesen inneren Konflikt, den sie durchmacht, spielt sie auf jeden Fall gut, aber natürlich auch, weil ihr Sohn ja auch noch da mitspielt und der natürlich als nächster Kaiser, wenn Commodus keine Nachfahren gebärt, dann an der Reihe ist, natürlich auch eine wichtige Rolle einnimmt. Und dann steht sie natürlich total zwischen den Stühlen auch. Ne?
Ja.
Aber ich meine, mich auch zu erinnern, dass sie ja auch dann irgendwann einen Mordauftrag an Commodus mehr oder weniger oder also einen Auftrag gibt. Also irgendwann hat die ja auch die Faxendicke von ihrem inzestuösen Bruder. Da habe ich mir auch immer gefragt, also warum der ist ja nur in seine Schwester verliebt. Der könnte alle Konkubinen haben, alle römischen Bumsknaben, die er haben will.
Mhm.
Aber er will nur seine Schwester. Ne? Also, er hat schon sehr viele Schwächen, das muss man wirklich sagen. Ne? Er steht sich selbst sehr im Weg, Commodus.
In der Tat, ja. Er ist jetzt auch nicht so beliebt. Ne? Er kriegt auch ein paar Buhrufe, wenn er dann in die Arena kommt. So, ne, macht alles falsch und wahrscheinlich ist auch irgendwie das, aber gerade das irgendwie Lucilla.
Er wirkt halt wie so ein verzogenes Kind auch.
Ja,
ne?
Total, total unsicher, total unreif irgendwie und
unreif,
sie ist eine Art, sie ist also eine komische Art Mutterersatz einerseits und gerade natürlich das, was du gesagt hast, dass er jede haben könnte, ne, ist wahrscheinlich dann uninteressant für ihn. Aber der wirkt auch gar nicht so, also ich finde, der wirkt auch nicht wie einer, also Caligula zum Beispiel, der sich durch ganz Rom knattern würde, weil er einfach so unsicher und so neben der Spur wirkt. Also er wirkt jetzt nicht so interessiert. So.
Nee, das ist schon unangenehm teilweise, da zuzugucken, wie sie ihm immer wieder Zärtlichkeiten und Küsse verweigert. Da denkt man, unangenehm.
Ja,
aber das ist, aber wie Joaquin Phoenix das spielt, diese Niedertracht, diese Enttäuschung, es ist einfach unerreicht, muss man wirklich sagen. Und das war, man könnte sagen, der Startschuss seiner, oder die Breakout-Performance seiner Karriere. Mhm. Ich glaube, ohne Gladiator hätte er vielleicht nicht die Karriere hingelegt, die wir heute von ihm sehen.
Ja.
Oder gesehen haben. Also, Joaquin Phoenix und Connie Nielsen, beide fantastisch. Aber ich finde auch vor allen Dingen, und ich habe den immer so gerne gesehen, ich fand den auch als Dumbledore hervorragend, vor allem im O-Ton. wie er spricht, Richard Harris als Marcus Aurelius, der gibt dem Ganzen nochmal so eine Gravitas. Und er ist ja auch so kriegsmüde und er sieht das überhaupt nicht als Sieg an. Und ich finde, der spielt das so toll, auch in diesen kleinen Momenten. Er hat ja nicht viel Screentime am Anfang, aber die Zeit, die er hat, mit nur ein paar Blicken, transportiert er so unheimlich viel. Ich finde den so toll in der Rolle hier. Also auch, also generell das Casting, dass keiner dabei, Jimon Honsu, damals auch noch halbwegs unbekannt, glaube ich, Amistad, seine erste Rolle mehr oder weniger gespielt. Finde ich auch so, also so viele tolle Darsteller, so viele tolle Figuren hier. Mhm. Das finde ich wirklich, und vor allem in dem Zusammenhang, wir sprechen ja häufig darüber, wir haben jetzt so viele Ridley Scott Filme besprochen, Wahnsinn.
Mhm. Ja.
Dass Ridley Scott immer so eine gewisse Distanz zu seinen Figuren hat. Ich finde, es ist immer unheimlich schwierig, mit denen so emotional anzubandeln, sich mit denen so komplett zu identifizieren. Ja. Gladiator ist ein Beispiel, wo das unheimlich gut funktioniert.
Ja, ich finde auch, weil die Figuren miteinander, also das Ensemble, einfach in jeder Konstellation gut funktioniert. Also du hast ja, ne, es wird ja, Maximus wird ja mit sehr vielen Figuren immer mal wieder so gepaart zusammen. Und irgendwie stimmt die Chemie jedes Mal. Also egal, mit wem er irgendwie Screentime teilt, das ist immer irgendwie, das fühlt sich immer richtig an und es hilft halt total. Ich meine, wenn du jetzt einen Oliver Reed hast oder wie gesagt hast, Richard Harris. Ja, oder wenn du hier den hast, der den Gracchus gespielt hat, Derek Jacobi. Das sind halt einfach, du merkst, das sind so Gesichter, das sind so gestandene Kinogesichter.
Theaterschauspieler,
die das halt so mitbringen.
Und es ist natürlich auch sehr theatralisch, ne? Es ist ja schon so, auch es hat ja viel Pathos, wie du schon gesagt hast, ne? Wenn du das dann halt mit solchen Rollen, also mit solchen Schauspielerinnen und Schauspielern besetzt, dann funktioniert, also vor allen Dingen Oliver Reed als Proxima, über den haben wir noch gar nicht geredet.
Ja, auch was der für Dinger raushaut, also für Sätze raushaut, und das ist ja das, was ich am Anfang meinte, das könnte so daneben gehen, und der bringt das einfach mit einer Glaubwürdigkeit. Du nimmst dieser Figur das ab, was er sagt. Und ich meine, es hilft natürlich auch, wie die alle gestylt sind, ne? Wie die aussehen, wie die gebräunt sind.
Ja, der ist ja, aber der ist ja auch vom Leben gezeichnet, Oliver Reed. Ich meine, wer es nicht weiß, der ist ja 3 Wochen vor Drehschluss während der Dreharbeiten gestorben.
Mhm.
Ja. Unheimlicher Säufer gewesen.
Ja, kurz vor seinem Tod wohl auch nochmal, ne? Gut einen gegönnt, habe ich gelesen. Ja.
Die mussten ja das Drehbuch dann komplett umschreiben.
Ja,
ist dir denn aufgefallen, dass sie das Gesicht von ihm nachher da digital draufgelegt haben?
Ja, genau, wo sie durch den Zaun miteinander reden, ne, durchs Gitter. Ja.
Er sollte überleben im ersten Drehbuchentwurf, Proximo.
Also, wenn ich es nicht vorher mal gelesen hätte und schon mal gesehen hätte, ich hätte es nicht gemerkt. Ich finde, das ist.
Ja, ich finde es auch okay. Wenn man es weiß, dann sieht man es, aber.
Aber es ist ein guter CGI-Einsatz. Also das ist mal sinnvoll. So.
Mhm.
Wenn man bedenkt, wie es heute hin und wieder aussieht.
Dass es im Dunkeln ist.
Ja, natürlich, klar. Also, und dass er nicht zu viel machen muss. Und aber der ganze Cast, also ich finde auch so diese, das ist so interessant, wie die jeweils, wie die Konstellation, je nachdem, mit wem Maximus auch so kombiniert wird, dass es halt unterschiedliche Dynamiken sind. Also auch jetzt mit Ralf Möller, mit dem Hagen, das ist dann, hat dann sowas so latent Humorvolles so zwischen den beiden. Ne, der macht das ja auch gut, ne? Oder einfach, also es kommt immer so ein bisschen, es wird immer was anderes aus Maximus rausgekitzelt, je nachdem, mit wem er wieder in der Szene zu tun hat. Das ist wirklich.
Ich hätte mir auch mehr Zeit in der Gladiatorenschule noch mal ein bisschen gewünscht, weil diese Szenen haben auch echt noch mal jetzt beim dritten, vierten Mal gucken richtig Spaß gemacht. Dieser Moment, wenn Hagen da so tut, als ob er dann an der Suppe da steckt. Das sind so kleine Momente, die geben dem Ganzen auch mal, ne, wie du schon gesagt hast, ein bisschen Humor, mal ein bisschen was Leichteres, weil der Film ja schon sehr schwer und sehr groß ist. Das finde ich generell, ich finde, der Film hat ein unheimlich gutes Pacing, unheimlich guten Flow, dass er immer diese großen Kämpfe hat, also wie so ein Wellenbad, ne? Und dann wird das wieder so ein bisschen abgedämpft mit einer emotionalen Szene, mit einer ruhigeren Szene, mit einer Dialogszene, die dem Ganzen nochmal so ein bisschen Tempo rausnimmt. Aber ich finde, das ist hier genau richtig dosiert. Das funktioniert wunderbar.
Ich mag das, ich bin ja ein großer Fan, da habe ich am Anfang kurz mal so eingeworfen, den Verweis von so Turnierfilmen. Also genau das, was du sagst, du hast immer ein Turnier, du hast immer einen Kampf und danach wieder so das Privatleben letztendlich der Leute. Und ich finde auch hier ist das halt, es ist halt so ganz klassisch, so dieses immer größere Herausforderungen, die dazukommen. Ne? Das wird ja irgendwann so, dann kommen dann, es sind erstmal die normalen Kämpfe, dann kommen irgendwie Streitwagen dazu, dann kommen Tiger dazu. Es wird immer so getoppt, aber immer noch so im Rahmen. Und gleichzeitig mit dem Wettkampf verändert sich dann natürlich auch die Figur oder das Drumherum. Das haben sie auch sehr clever gemacht, wie er dann, also es gibt diesen einen Michael Bay-Shot, ist es ja fast schon, wo die Kamera sich so drumherum bewegt, ne? Und ich habe mich gedacht, also das ist so ungewöhnlich, weil der Film macht sowas gar nicht so oft. Aber das ist ja ein entscheidender Moment.
Ja, genau, das ist ein entscheidender Moment, weil bei Michael Bay ist es
geil, ein Helikopter.
Es ist ja, das ist so. Style over Substance, würde ich jetzt sagen, bei Michael Bay. Und hier hat zeigt es Maximus was er für einen Einfluss auf das Publikum haben kann. Er nimmt das ja zum ersten Mal richtig wahr. Und das zu visualisieren, macht, also das, da macht dieser 360 ja Sinn auch. Ne? Das ist, und eben nicht bei Michael Bay, total, ja.
Ja, ne? Und das ist echt schön. Das ist ja genau wie die ganze Entwicklung, die er hat. Ne? Auch dieses, are you not entertained?
Auch tolle Szene.
Ja, das Schöne ist ja, es ist ja gleichzeitig, das geht an das Publikum im Kolosseum, kann aber auch gleichzeitig an das Publikum im Kino gehen. Letztendlich, ne? Weil es ist ja genau das, so weswegen man sagt, oh geil, weswegen man damals auch 2000 als etwas jüngerer Mensch ins Kino gegangen ist und gesagt hat, geil, da wird jetzt mit dem Büffelkopf oder was auch immer der auf dem Kopf hat, der Kopf abgehauen und jetzt kriegt er den Morgenstern. Aber ich muss sagen, also ich finde die Szenen sind immer gut, immer solide, aber was mich entertaint ist, das Drumherum, wenn es halt wieder ein bisschen ruhiger wird. Was passiert mit den Figuren hinter den Kulissen? Was passiert mit dem Charakter? Das sind nämlich, finde ich, die stärkeren Sachen inzwischen.
Geht mir ähnlich. Aber wo wir noch bei den Kämpfen waren, also den guten alten Brot und Spiele, ist es schon echt morbide, wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, was damals abgegangen ist. Ne? Ich meine, das Spektakel, das Menschen... Dass uns das fasziniert, das scheint uns ja im Blut zu liegen. Ja. Aber dass da wirklich Menschen aufeinander gehetzt wurden, die sich da abschlachten, nur um den Pöbel oder den Mob zu entertainen und bei der Stange zu halten und denen dann Brot zuzuwerfen und so die Gunst der Untertanen zu sichern, das ist schon, wenn man wirklich mal drüber nachdenkt, ist das schon krass so. Also ja, gut, absolut, dass wir dass wir in der Evolution da ein bisschen weitergekommen sind und mittlerweile in Form von Fußball, Football oder was auch immer das ohne Leichen zu Ende bringen. Aber diese Parallelen zum heutigen Sport sind ja eigentlich auch nicht von der Hand zu weisen. Wenn man überlegt, was Maximus für einen Einfluss hat, ne? Ich meine, er kann den mächtigsten Mann der Welt damals, den Cäsar, den Kaiser, dazu bewegen, den Daumen hoch oder runter zu machen, weil er das Publikum im Rücken hat. Und was diesen Personenkult angeht, das haben wir ja in der Gegenwart auch noch in einer Form nicht so überhöht wie hier in dem Film. Aber wenn ich jetzt mal an Messi, Ronaldo, Tom Brady oder Michael Jordan denke, ich meine, die haben ja auch enormen Einfluss auf super vielen Ebenen. Und so ganz weit weg ist es nicht.
Ich meine, überleg mal, du hast jetzt hier ganz frisch die Wahl in den USA und dann war dann ein Donald Trump bei Joe Rogan im Podcast, irgendwie dem größten Podcast der Welt. Und wenn der sagt irgendwie, oder wenn der zumindest dann irgendwie zeigt, ja, Trump, cooler Typ, das hat dann, also das ist ein enormer Einfluss. Wenn der Taylor Swift sagt auf dem Konzert, wählt bitte Kamala Harris, gut, hat jetzt nicht so gut geklappt, aber
Elon Musk halt, ne?
Natürlich,
ja,
Elon Musk.
Früher Demokraten gewählt hat und jetzt ich glaube 120 Millionen oder so in den Wahlkampf investiert hat von Donald Trump.
Oder und wenn du gleichzeitig auch siehst, also ich bin überzeugt, du kannst heute, also wenn es irgendwie ein Format gäbe, eine Sendung, wo gesagt wird, hier, nehmt zwei Schwerter und haut euch gegenseitig tot, du würdest Freiwillige finden, die sich da bewerben. Ganz klar. Also das ist, ich meine, ne, du hast Käfigkämpfe, du hast Boxen, du hast, also Das ist, es ist alles irgendwie noch vorhanden. Zum Glück hoffentlich auch in naher Zukunft nicht mehr so, dass Leute gezwungen werden, sowas zu machen. Also es ist wirklich heftig. Deswegen wäre es auch schön gewesen, wenn man wirklich zwischendurch noch mal so ein bisschen mehr Blicke hinter die Kulissen, so was das Gladiatorenleben angeht, noch ein bisschen mehr zu sehen. Das wäre irgendwie schon ganz schön gewesen.
Ja, genau. Und es ist auch wohl so gewesen, dass die schon ziemlich gut behandelt wurden. Die wurden wie, also ich glaube, der beste Vergleich wäre heutzutage wie so Rennpferde, die total gepampert werden. Die werden ja neben den Kämpfen da schon wie Sklaven gehalten jetzt in Gladiator. Und das war wohl nicht ganz so. Also die wurden schon, hatten so ihre eigenen Masseure und durften sich ordentliches Essen haben die bekommen und mussten sich natürlich auch immer fit halten. Ne? Mhm. Aber das waren schon richtige Athleten, so, ne, die natürlich nur dafür trainiert wurden, zu kämpfen und ja, in dem Worst Case dann halt ins Gras zu beißen. Ja. Ob es jetzt historisch so wirklich getreu ist, da hätte man auch nochmal vielleicht in dem einen oder anderen Punkt nochmal anpacken können, was das angeht.
Aber wer weiß, vielleicht ist es dann auch wieder so, wenn es historisch zu getreu ist, ist es vielleicht auch boring. Ne, also ich habe keine Ahnung, ob vielleicht so ein Gladiatorenkampf auch immer ziemlich schnell zu Ende gewesen. Deswegen, also das ist, also man geht ja auch nicht aus dem Film und sagt, oh, das hat mich jetzt aber geärgert, weil damals wurde der Dreizack aber noch nicht benutzt zur Zeit von Commodus. Und einen Tiger gab es da auch noch nicht.
Mich hat das sowieso nicht gestört. Also
nein, also das ist.
Ich habe das jetzt auch nicht als Geschichtsunterricht damals gesehen. So, also das konnte ich schon noch, das kann man, ich denke, das kann jeder differenzieren, der sich diesen Film anguckt. Wir haben es ja immer noch mit einem Spielfilm zu tun. Ja. Mit einer Hollywood-Produktion und ja, klar. Mhm. Wie findest du denn das Production Design? Das ist ja auch, hat, glaube ich, auch den Oscar gewonnen. Mhm. Ich schaue nochmal kurz nach. Nee, hat nicht den Oscar gewonnen.
Okay.
Bestes Szenenbild. Hätte ich auch gedacht. Aber ich finde das toll, was der Production Designer Arthur Max hier, weil wieder das alte Rom zum Leben erweckt hat. Ich kann es selber leider nicht ganz beurteilen. Ich war noch nie in Rom. Warst du mal in Rom?
Ich war im Kolosseum tatsächlich auch. Das ist schon beeindruckend, aber es ist natürlich im Inneren auch, es sieht natürlich überhaupt nicht mehr so aus. Und Rom ist natürlich, also die ganzen Foren und so, das sind ja ganz oft nur so Überreste übrig. Mhm. Aber es ist schon ein beeindruckendes Bauwerk. Also dass man sowas, ist ja auch eines dieser Bauwerke, wo man sich fragt, wie haben die das echt auf die Beine gestellt? Na gut, mit viel Schmerz und Tränen und Ausbeutung.
Vielen Sklaven, vermutlich. Ja.
Wie das halt bei vielen großen Bauwerken leider so war. Aber ich finde das Design.
Hat Numerobis das eigentlich gebaut?
Mit Schraubziris zusammen, glaube ich. Ja, kann sein.
Hieß der so?
Ich glaube, Schraubziris gab es, aber es gab noch einen anderen. Aber das waren die Ägypter eher, ne? Das war, oder.
Ach stimmt, Numerobis war der.
Ja, das war der.
Stimmt, das war der Ägyptische.
Ja, das war der Ägypter. Aber gut, ich meine, Kleopatra und Cäsar, ne, die hatten ja auch was am Laufen. Ja,
irgendwo.
Da wurde ja auch verliehen. Jetzt bin ich raus. Nein, das Production Design. Ich finde, die Sets sind einfach wieder wahnsinnig toll. Also, es ist so, du merkst halt so, dass da ganz viel durch echte Sets gewandert wird. Und ja, Production Design, Kostümdesign, ich mag ja die. Und jetzt möge man mir verzeihen, da ich den genauen Begriff, die ich will gerade sagen, die Leibstandarte von Commodus, diese schwarzen Rüstungen.
Die Prätorianer.
Prätorianer sind, so sind das. Ne? Ja, genau, die Prätorianer, dankeschön. Ja, also das ganze Design für eine Rüstung. Ich finde auch diesen Helm, den Maximus trägt, den er dann ausziehen geil, muss, den finde ich doch echt so geil, dieser Helm. Den würde ich mir gerne irgendwo hinstellen.
Der ist wirklich geil. Die Helme sind generell geil. Ja. Auch der Tigris, oder wie er heißt, gegen den er kämpft, mit den Tigern. Der Helm ist ja auch geil, mit dieser Träne, die da so runtergeht und so. Das ist schon toll. Also generell die Kostüme und
Die Outfits von Commodus. Die
Ausstattung
und
ist toll.
Ja, also es ist wirklich höchste Qualität.
Glaubhaft.
Genau, also die Welt wirkt aus einem Guss.
Genau, die wirkt wie aus einem Guss. Das ist ja generell so ein Steckenpferd von Ridley Scott. Er schafft es einfach unheimlich gut, glaubhafte Welten zu inszenieren. Das kann man einfach.
Was ich mir manchmal noch gewünscht hätte, wäre so ein bisschen, ich weiß ja nicht genau, wie man den hätte einfließen lassen können, aber so ein bisschen den römischen Alltag. Also du bist ja immer viel du bist im Kolosseum, du bist bei Commodus und in der Sklavenschule, aber man kann nicht so ganz greifen, wie ist denn eigentlich da die Welt? Also wie ist so die Stimmung drumherum? Vielleicht hätte man irgendwie noch eine Figur gebraucht, die so ein bisschen, dann wäre der Film wahrscheinlich noch viel noch länger geworden.
Noch aber länger,
so ein bisschen zeigt irgendwie, was ist eigentlich, also wie ist der Stand in Rom, der Status? Also ist so, was passiert da eigentlich? Müssen die Leute durch Brot und Spiele besänftigt werden? Ja, genau. Also so ein bisschen. Nicht viel. Ich bräuchte jetzt keine Rom-Dokumentation noch parallel. Aber das wäre mal zwischendurch ganz nett gewesen. Aber ich glaube, dann hätte da wäre die Spielzeit gesprengt worden.
Vielleicht sehen wir es ja jetzt im zweiten Teil.
Vielleicht, ja. Und ich meine, der hat ja auch wirklich ein gutes Pacing. Das muss man sagen. Also die Zeit, ich habe jetzt zwar die kürzere Version nur gesehen, aber der geht ja flott runter, der Film. Ne? Also es gibt eigentlich keine Szene oder keinen Moment, wo so Langeweile aufkommt. Oder ging dir das so, dass du irgendwo, dass es Momente gibt, wo es so ein bisschen runtergeht?
Nee, eigentlich nicht. Ich habe ja, wie gesagt, den Extended Cut gesehen.
Ah, ja. Stimmt.
Da ist ja noch so eine Exekutionsszene drin mit Commodus, wo er die Leute hinrichtet, die das verschwiegen haben, dass Maximus überlebt hat.
Okay.
Die Szene ist einfach nochmal wichtig, um zu zeigen, so, der macht halt wirklich keine Gefangenen. Ne? Der ist konsequent, der Commodus, der lässt sie damit Pfeil und Bogen exekutieren. Von dem Quintus, der auch irgendwie gefühlt ganz schnell immer die Rollen, also
Fähnchen im Wind, so, ne, der Quintus.
Fähnchen im Wind, schon ein guter Opportunist irgendwie gefühlt ist, aber gut, der folgt halt immer dem, der dessen Wort Gewicht hat, oder der am mächtigsten ist. Und da gibt es noch eine Szene, die einzige Szene, die ich wirklich gut finde, ist, da geht Commodus nochmal irgendwie runter in irgendeine Katakombe.
Ja.
Und die Katakomben und guckt sich dann die Büste von Marcus Aurelius, also von seinem Vater, an und zerhackt die dann so mit dem Schwert und fängt dann an zu knatschen und wie wieder so wimmert dann vor dieser Büste und so. Das ist schon auch vor allem gut gespielt auch, ne? Aber gibt dem Film jetzt nicht viel mehr. Das sind halt höchstens mal so Momente, wo man sagt, ja, da schleicht sich die eine oder andere Länge ein. Oder wenn sie halt versuchen, Maximus da rauszuschleusen. Aber irgendwie muss es ja auch dazu dann kommen, dass sie dann, also irgendwie muss man das große Finale ja auch vorbereiten.
Wie stehst du denn zu dieser Romanze, zu der Beziehung zwischen Lucilla und Maximus?
Hätte es nicht gebraucht. Ich fand das gut, wenn die, also das Zusammenspiel von den beiden wunderbar. Ich finde nur diesen Kuss hätte es einfach nicht gebraucht. Ja. Warum?
Ich finde auch. Das hätte man so ein bisschen, das hätte ja gereicht, das so anzudeuten, ne, die Vergangenheit. Und ich finde auch irgendwie diesen Part, der kam so ein bisschen, ja, unerwartet ist zu viel gesagt, aber so, ja, doch so ein bisschen unerwartet. Warum brauchen wir das jetzt dann noch?
Ja.
So, das finde ich auch, das hätte man ein bisschen.
Also, dass sie auf
können.
Ihn offensichtlich steht und er sie auch irgendwie noch mag, obwohl sie ja eigentlich auf der falschen Seite steht und dann nachher ihre wahren Motive zeigt und er dann wieder ihr zugewandt ist. Alles verständlich, alles gut, aber dann direkt dann da rumschmatzen. Ich meine, der wartet im Elysium auf seine Frau und dann denkt er sich, komm, dann knutsche ich jetzt nochmal mit der Lucilla. Ja, nee. Also das wäre ein Kritikpunkt, aber ist jetzt nichts, was so super krass ins Gewicht fällt für mich. Also da fand ich da vielleicht auch wieder so, wir sagen immer gern die, irgend so ein Producer gesagt, aber so ein bisschen sexy time, ein bisschen love kann man da vielleicht schon noch einfließen lassen, oder?
Mhm. Möglich. Ist eigentlich der, wer ist der, Lucius, der Sohn von Maximus und Lucilla?
Keine Ahnung, aber vielleicht, Lucius wird ja, glaube ich, von Paul Mescal jetzt im zweiten gespielt.
Mhm.
Wieder die Hauptrolle. Möglich, kann sein, weil die waren ja mal ein Paar, wenn ich das so verstanden habe. Kann natürlich sein. Dass das,
es wird ja so ein bisschen kryptisch gesagt, ne, Vater tot. Ne, wer war der Vater? Dachte ich jetzt beim Gucken so, ne? Irgendwie hatte man das Gefühl, so vielleicht ist da noch mehr, so unterschwellig.
Bestimmt. Ja. Wir werden es bald erfahren.
Mhm.
Gar nicht mehr gut vorstellen,
ja,
jetzt wo du es sagst.
Möglich. Ja. Schauen wir mal.
Also die Brotkrumen hat Ridley da schon
gelegt.
Ein bisschen ausgelegt, ne?
Ja.
Gucken wir mal. Wie findest du das Finale?
Was ich mag, ist einmal die Szene zwischen Commodus und Maximus, wie er da angekettet ist. Hm. Den ganzen Dialog. Toll. Also weil auch, weil es ja auch zum Teil wieder klein gespielt ist. Von Russell Crowe. Das ist einfach nochmal irgendwie einfach toll, weil das Finale ist ja relativ knapp. Also ich finde auch gut, dass der Kampf gar nicht so ewig lang so ausgewalzt ist. Und einfach Maximus, obwohl er den Dolch in den Rippen hat oder hatte, einfach auch ganz klar ein besserer Kämpfer ist. So, das,
ja,
das ist
immer
ich
noch.
Aber finde ich gut. Also das ist eben nicht so dieses Typische, ne, und dann schmeißt er ihm nochmal Sand ins Gesicht und es passiert nochmal irgendwie eine Schweinerei, die er da macht. Und deswegen, ich finde das, wie es dann ausgeht, es ist so schön knapp und kurz, weil du vorher halt ja quasi diesen Dialog zwischen den beiden erstmal hast, der das alles einleitet.
Das ist ja eigentlich das Highlight, dieser Dialog zwischen den beiden. Ne? Diese Konfrontation ist ja eigentlich das Beste, ne? Und der,
ja. Ja, weil Maximus ihn da ja schon quasi psychisch fertig macht. So mehr oder weniger. Ja. Und, ne? Und der Rest ist nur noch Formsache dann. Und aber ich finde das toll. Ich mag das ist halt toll gewählt, das weiße Gewand, diese weiße Haut, die er hat und das Blut dann im Gesicht und auf der Kleidung. Es sieht einfach, ist halt symbolisch irgendwie einfach sehr schön.
Ja, ein schöner Kontrast auch, ja.
Nee, ein schönes Finale. Also ich bräuchte nicht unbedingt den schwebenden Russell Crowe, der da so ein bisschen floatet. Ich mag
das. Ja, der Kitsch ist ab und zu mal da.
Da wäre vielleicht hätte man das so ein bisschen, also ihn einfach zeigen können, wie er wieder mit den Händen über das Korn oder was auch immer der hat, drüber geht.
Das Weizenfeld,
den Weizen.
Auch ein tolles Bild, muss man wirklich sagen.
Ja, ich mag das. Also am Anfang, auch am Ende, wie dann auch die Farben aussehen. Da hätte man auch direkt schon vielleicht einen Cut irgendwie machen können. Ich finde das ja ganz nett, wie er da rausgetragen wird. Es ist nur so lustig, ne? Irgendwie, da wird der Kaiser, der mächtigste Mann, wird dann ermordet. Oder nee, ermordet nicht, der wird fair im Kampf besiegt. Und dann tragen ihn raus, dann wird er liegen gelassen und irgendwie, das Publikum ist echt so ein wankelmütiger Haufen, ne? Die interessiert eigentlich gar nichts so richtig. So.
So hat er sich seinen Tod bestimmt nicht vorgestellt, dass er der mächtigste Mann, da einfach allein der Arena liegt und nobody cares.
Ja.
Das ist schon hart auch, ne? Aber verdient, selber schuld.
Es ist halt wirklich so symbolhaft quasi dann so, ja, was schalt mal um, was kommt denn auf dem anderen Programm? So beim Publikum. Das ist es ist alles egal, wer da stirbt und so. Und das ist so ein bisschen random. Es ist auch ein bisschen optimistisch, dass dann gesagt wird, irgendwie, wir geben dem Volk die Stimme zurück. Mal gucken, was da so passiert.
Ja, das finde ich, also diese Rede davon, das finde ich zum Beispiel auch eine Szene, das ist auf dem Papier schon schmalzig.
Ja.
Und das dann richtig rüberzubringen, diese Rede dann davon, Lucilla. Da kommt so ein kleiner Cringe um die Ecke.
Ja.
Ein bisschen. Also, das wird halt zum Glück dann abgefedert und da haben wir die perfekte Brücke von der fantastischen Musik von Hans Zimmer.
Ja.
Die erdet das dann wieder so ein bisschen. Auch wenn die groß ist. Toll, wie stehst du zu der Musik?
Ja, super. Super. Also, die gibt nochmal so emotional nochmal richtig einen mit. Also ich mag gerade, also Einstieg und Ende sozusagen ist eigentlich so am stärksten von dem Ganzen. Also ich mag auch den Gesang, der da kommt. Ich weiß gar nicht,
von Lisa Gerard ist das.
Ist das Lisa Gerard, die, die singt? Okay.
Ja. Die hat ja auch dann, kam dann häufiger zum Einsatz.
Mhm.
Danach in diversen Filmen. Also dieser Stil, dieser Gesang, den Hans Zimmer da auch so ein bisschen etabliert hat. Das ist ja auch, man könnte schon fast sagen, ein neuer Stil von Filmmusik, die er da wieder etabliert hat. Mit diesem Gesang hat er auch, glaube ich, er hat ja auch die Musik zu Mission Impossible 2 im selben Jahr gemacht. Ich glaube, da hat Lisa Gerard auch schon so im Hintergrund mitgesungen.
Da erinnere ich mich zum Beispiel nicht mehr dran. Ich erinnere mich an Fred Durst.
Nee, aber die Musik ist gar nicht so verkehrt von Mission Impossible. Ich meine, gut, ist immer noch Hans Zimmer, ne?
Ja.
Ich bin ja nicht der größte Freund von ihm, weil ich bin Freund von Orchestermusik, er macht ja auch viel im Computer, mit Synthesizern und so. Aber ich muss sagen, das ist definitiv einer seiner besten Scores, den ich regelmäßig höre und der definitiv zu seinem Besten gehört. Ich finde auch, der hätte in dem Jahr den Oscar absolut verdient gehabt. Ja. Ist witzigerweise einer der kommerziell erfolgreichsten Soundtracks aller Zeiten, Gladiator. Und eben die Lisa Gerard, die du angesprochen hast, die wurde nicht für einen Oscar nominiert, hat aber mit Zimmer zusammen den Golden Globe gewonnen. Das ist auch wieder so eine Sache, wo ich mir denke, das ist Academy, was habt ihr euch da gedacht? Aber witzigerweise war das Hauptthema von Gladiator war mein Abi-Lied, als ich auf die Bühne gegangen bin, mein Abitur abzustauben.
Da lief Are you not entertained? Hast du da gerufen, vermutlich auch, ne?
Nee, das war, glaube ich, der Anfang von The Battle. Also vom dritten Stück oder so. Also das ist schon das Hauptthema von Gladiator, ne? Dieses ne? Das war das.
Ja.
Und jetzt werden wir gecopyright gekommen. Ja, wie nennt sich das?
Da fliegt direkt ein Anwaltsschreiben vom Hans rein.
Genau.
Also, ja. Klang ja auch wie das Originallied. Aber man muss ja wirklich sagen, Hans Zimmer hat ja echt, also manchmal, der hat ja wirklich einfach ein Händchen so für auch für Themen, also für Musikthemen, die so einen Wiedererkennungswert haben. Also das ist halt einfach, das ist krass. Auch manchmal wirklich so mit, ich meine, sowas wie Batman Begins oder solche Geschichten hat, ne? Die hat mit James Newton Howard zusammen.
Ja, die hat er mit James Newton Howard gemacht,
Also wirklich für was so reduziert, also manchmal auch einfach so reduzierte Sachen. So, die
minimalistisch.
Total, minimalistisch, ne? Danke, das ist es, genau.
Interstellar, ne? Also was der dann aus so einer Orgel dann da rausholt.
Ja.
Ne? Also immer ganz spezielle Instrumente, die er, wo er aus wenig unheimlich viel rausholt. Das kann man ihm nicht abschreiben. Da ist er einer der, also absolut einer der besten, die es gibt. Aber die Musik nimmt mich selten emotional mit.
Mhm.
Also wenn wir jetzt über John Williams oder Thomas Newman oder Morricone oder so, das ist anders. Bei Hans Zimmer, ich finde die manchmal ein bisschen prätentiös, die Musik von ihm.
Ja,
gut. Aber hier auf keinen Fall. Ich finde die, vor allem die ruhigen Melodien. Da gibt es zum Beispiel Earth, heißt das, Thanks and Honor, das finde ich super. Das ist, das kommt da in einer meiner Lieblingsszenen, wo er mit Proximo spricht, Maximus, und Proximo erzählt, dass er selber mal Gladiator war und selber in der großen Arena gekämpft hat. Das finde ich toll.
Mhm.
Und natürlich der absolute Klassiker Now We Are Free, das Stück, das am Ende kommt, wo natürlich auch der Gesang von Lisa Gerard kommt.
Mhm.
Aber ich finde auch diese großen, pompösen Stücke wie The Battle, das bei der Schlacht in Germanien spielt, und Barbarian Horde beim Kampf im Museum, das sind schon gute Bretter, muss man sagen. Muss man wirklich sagen, gut gemacht, Hans.
Gut. Ach, da würde sich freuen, dass er ein Seal of Approval von uns bekommen hat. Ob er dann weitergemacht hätte sonst.
Der Pöbel applaudiert.
Ja. Mensch, Hans, kriegst du einen Schulterklopfer. Ja, nein, also das ist so, ich finde auch, also die Musik, finde ich, ist auch gut gealtert. Also es ist so, du hast bei der Musik auch nicht das Gefühl, dass sie jetzt aus einem bestimmten Jahrzehnt kommt. Das hast du ja auch manchmal, ne, dass die Musik irgendwie so irgendwie zuordnen kannst. Ich finde, die ist gut gealtert. Ich finde, der Film insgesamt recht gut gealtert. Es gibt, was so CGI angeht, manchmal bei den Rom-Aufnahmen hier und da so ein bisschen, auch gerade da mal wieder
Bluescreen,
ja, gerade wenn man es dann in HD dann nochmal irgendwie guckt, fällt einem da ein bisschen mehr wieder auf. Aber an sich, ich finde auch die Kameraführung hier und da mal ein bisschen hektisch, aber eigentlich so wirkt es, also zum Teil konntest du es heute genauso machen. Und das wäre kein Problem. Gut, das Publikum würde sich wahrscheinlich wundern, warum nicht nonstop geschnitten wird. Aber ich finde die Kampfszenen, was die Kamera angeht, immer noch gut. Und eigentlich auch sogar besser als das, was heutzutage häufig gemacht wird. Einfach, weil du eine Übersicht in der Regel hast wieder. Was wir so sehr lieben.
Ich finde nur den Schnitt an manchen Stellen tatsächlich nicht so gut. Es gibt, der Film hat, wie so ziemlich jeder Ridley Scott-Film, auch hier wieder unheimlich tolle Bilder. Es gibt diese totale, wo er gegen den Tigris da kämpft.
Ja.
Das sieht schon aus wie ein Gemälde, dieses Bild. Weißt du, welches ich meine? Wo dann auch von oben so die Lichtstrahlen reinfallen. Das ist so ein tolles Bild und das steht so kurz.
Mhm.
Und es gibt einige Panoramen, die so viel zu kurz stehen. Also wo schon zu schnell weggeschnitten wird, finde ich.
Ja.
Das finde ich ein bisschen schade. Also da hätte man, manche Bilder hätte man noch mal ein bisschen mehr atmen lassen können. Das macht Ridley Scott, ich meine, Pietro Scalia, den Film geschnitten, macht er, der hat ja viele Filme von ihm geschnitten, hat er schon mal besser gemacht, finde ich. Also wenn du da jetzt mal an Alien denkst oder so, da werden ja auch Bilder einfach mal stehen gelassen. Oder ganz anders, auch wenn der hat ja mitproduziert, Blade Runner 2049, das sind ja auch.
Da stehen die Bilder wirklich lange.
Die Bilder stehen ja wirklich, ja, aber das ist, ich finde das toll. Also ja. Ich finde, dass man kann da viel mehr eintauchen. Also wenn der Ryan Gosling da nach L.A. reingeht und so und diese so schemenhaft langsam diese Schatten von diesen riesengroßen Figuren da in Orange kommen, das sieht schon toll aus. Also manche Bilder muss man auch mal atmen lassen, so, Punkt.
Ja.
Finde ich nicht so gut.
So, jetzt hast du es gesagt.
Ja.
Endlich. Wunderbar.
Bin ich halt los. Bevor wir zu unseren beliebten Shots kommen, was ist deine Lieblingsszene des Films?
Habe ich mir im Vorfeld überlegt. Ich finde, und das ist vielleicht so ein kleiner Kritikpunkt, oder es ist vielleicht kein, nicht unbedingt ein Kritikpunkt, sondern eher so eine grundsätzliche Haltung dem Film gegenüber. Ich finde, der Film macht wahnsinnig viel total richtig. Das ist irgendwie sauber inszeniert, Kamera, Schauspiel, ist alles wunderbar. Er nimmt mich nur nicht, ja doch, emotional nimmt er mich schon mit, aber ich finde ihn nicht so super überraschend. Der ist gut gemacht, aber der macht für mich jetzt keine Welt auf, die, wo ich sage, so, oh, das habe ich so noch nicht gesehen. Das ist irgendwie total entweder spektakulär oder total überraschend, weil er halt einfach Versatzstücke nimmt, die man auch vorher schon mal gesehen hatte. Und deswegen, ich hätte jetzt, also ich mag die Szene mit Commodus und Maximus am Ende, finde ich es eine der stärksten, wo er da angekerkert ist. Und ich würde sagen, ansonsten der Einstieg. Das wären, glaube ich, so meine beiden. Was hast du?
Ich könnte mich tatsächlich nicht entscheiden. Also ich hätte drei in der Auswahl.
Okay.
Also natürlich auch einmal die Konfrontation zwischen Commodus und Maximus, kurz vorm Kampf am Ende.
Ja.
Das ist einfach so ein toller Charaktermoment, wenn Commodus da siegessicher auf ihn zugeht. Maximus, ja. Maximus. Ne? Und dann ganz schnell in die Schranken gewiesen wird. Also der hat ja verbal da gar nichts zu melden. Maximus weiß ja genau, wie er ihn da aus der Defensive lockt und ihm dann endgültig den Todesstoß gibt, wenn er sagt, das war sein Vater. Mhm. Ne? Das finde ich schon toll. Ich finde alle Szenen mit Proximo
ja
super toll. Ich finde es so schade, dass Oliver Reed so früh gestorben ist. Aber so kann man mal von der Bühne gehen. Der hat ja wohl, seine Karriere war ja richtig im Eimer. Und der muss ja wohl auch richtig, richtiges Enfant terrible gewesen sein. Also unheimlich schwierig am Set. Ich glaube, er kam auch überhaupt nicht gut mit Russell Crowe zurecht. Merkt man ihm überhaupt nicht an. Ich finde, der hat so ein tolles Gesicht. Dem gucke ich so, wenn er das erste Mal von der großen Arena spricht, und so schon fast so bedauern.
Also eine Wehmut zeigt, irgendwie auch, ne?
So eine Wehmut, ja. Total, ja, das finde ich, das ist so eine tolle Szene. Und ich mag die Szene, bin ich nicht barmherzig, ne? Am I not merciful? Finde ich auch so toll gespielt von Joaquin Phoenix.
Improvisiert ja auch, gar ne? Nicht,
schon improvisiert, wie er sie da anbrüllt, ne? Ja. Das ist schon, das hat schon was Shakespeare-haftes, so ein bisschen. Das ist schon ein großes Kino. Also es ist ein Schauspielfilm auch, finde ich. Also das Spektakel steht zwar im Vordergrund, aber ich finde, die Figuren sind für mich hier das Spektakel.
Mhm.
Weil die so toll gespielt werden und so toll mit Leben gefüllt werden und von solchen tollen Schauspielerinnen und Schauspielern verkörpert werden.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also absolut die Stärke, gerade jetzt irgendwie, wenn man den nach Jahren nochmal guckt, auf jeden Fall die Szenen sind die gewachsen sind, das Schauspiel, das Charakterdrama, das deutlich spannendere als die Kämpfe in der Arena. Es fällt mir auch schwer, jetzt irgendwie viel irgendwie Negatives an dem Film zu finden. Also das ist, der läuft gut durch, der ist unterhaltsam, der ist toll gespielt, der ist technisch immer noch sauber und funktioniert. Wie gesagt, es ist A, glaube ich, kein Genre, was mich grundsätzlich, also ich würde wegen sowas, es ist kein Genre, wegen dem ich ins Kino gehen würde, so normalerweise.
Ja, verstehe ich.
Das Zeitalter ist interessiert mich jetzt nicht so super doll. Und wie gesagt, es ist jetzt kein Film, der so besonders, irgendwas so ganz besonders macht oder so besonders überrascht oder irgendwie eine, aber muss auch nicht jeder Film, ne? Das ist ja auch ganz klar. Aber er ist, um jetzt mal auf die Shots zu kommen, ist jetzt kein Film, den ich jetzt in meinen besten Listen immer so dabei hätte. So. Das haben andere Filme, die jetzt eine 9 oder eine 10 bekommen haben, machen das anders. Ich würde dem Film deswegen aber eine sehr gute 8 geben.
Ja, der Film ist ein Meisterwerk, das kann man definitiv sagen. Ist definitiv einer der besten Filme von Ridley Scott. Aber er hat noch bessere gemacht. Beispielsweise Alien oder Blade Runner. Mhm. Die würden von mir eher, also Alien habe ich ja schon 10 von 10 gegeben. Aber auch von mir bekommt er sehr, sehr, sehr starke 9 von 10 Shots und macht in der Summe 8,5 von 10. Das ist doch super.
Kann man machen. Also. Auch der Ridley. Ridley hast du gut gemacht. Kriegst auch einen Schulterklopfer. Ridley und Hans, viel richtig gemacht in eurer Karriere. Wunderbar.
Ja, aber immer noch, ich meine, der Film ist gut gealtert, den kann man sich immer noch wunderbar angucken. Immer noch eine große Empfehlung. Einfach tolles Kino. Unbedingt einen großen Fernseher oder auf der Leinwand gucken. Und ich bin echt sehr, sehr skeptisch.
Ja.
Was uns dann jetzt in der Fortsetzung erwartet. Sehr, sehr skeptisch. Ich gehe mit einer Erwartungshaltung rein, die... Also ich habe eine super geringe Erwartungshaltung. Also
Vor allem, weil man überhaupt nicht das Bedürfnis hat, da noch eine Fortsetzung zu sehen. Also das Ding ist auserzählt. Ich habe mich nach Gladiator nicht gefragt, was ist denn wohl mit dem Jungen? Oder ob hoffentlich wurde Rom doch an das Volk zurückgegeben. Das ist die Geschichte, ist für mich auserzählt. Ich muss da eigentlich nichts wissen. Und ich habe Angst, dass man so das halbwegs Geerdete, was Gladiator ausmacht, einem enormen Schauspiel opfert und einem enormen krawalligen Effekt gehasche. Und man wird sehen.
Ja, ich habe auch, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe auch so ein bisschen die Angst, dass die Fortsetzung Gladiators Ansehen so ein bisschen beschmutzt. Weil der Film steht so gut für sich.
Ja.
Und wie du schon gesagt hast, man muss jetzt nicht wissen, was mit Lucius noch passiert, aber vielleicht werden wir Lügen gestraft und Ridley Scott ist ja Hit or Miss, haut nochmal richtig einen raus. Ich bleibe skeptisch.
Wir werden sehen. Ihr werdet es auch erfahren, wie uns Gladiator 2 gefallen hat in einer unserer nächsten Episoden. Und ansonsten bleibt uns gar nicht mehr viel zu sagen, außer ihr werdet noch
von uns hören.